Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten einmal das Leben des Apostel Philippus anzusehen. Nun habe ich heute die letzte Predigt über den Philippus. Und da lese ich nochmal den Text Johannes 1, Vers 43. Des anderen Tages wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Verheilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In der vergangenen Woche bekam ich einen Brief, in dem sich eine Frau bitterlich über mich beschwerte. Das heißt, ich kriege oft so Briefe, aber der ist mir nun aufgefallen. Da beklagt sich diese Frau über das von mir herausgegebene Blatt Licht und Leben. Ich lasse in diesem Blatt gern die Väter des Glaubens zu Worte kommen. So Spörtchen und Hofacker und die Leute, durch die Gott im vorigen Jahrhundert Erweckung gegeben hat. Oder ich erzähle von diesen Männern. Und da schreibt nun diese Frau: Wir leben doch in der Gegenwart. Und wir müssen unsere Gegenwartsprobleme lösen. Und wir müssen für die Zukunft bauen. Und da ist doch einfach lächerlich, nämlich für einen Jugendpfarrer lächerlich, wenn er immer in die Vergangenheit hineinstiert und da auf Leute sieht, die längst vergangen sind, die vor 150 Jahren ihre Probleme lösen mussten. Hören Sie doch damit auf. Als ich den Brief bekam, nicht einleuchtend, Wir haben ein Gegenwartsproblem, was gehen uns die Väter der Vergangenheit an? Als ich diesen Brief bekam, hatte ich gerade eine Bekannte zu Besuch und legte den Brief vor und sagte: Was würden Sie jetzt darauf antworten? Das schreibt eine Frau und ich kann mit Frauen so schlecht nicht richtig umgehen. Was würden Sie jetzt da antworten? Darauf sagte sie: Ja, ich würde so schreiben: Die Bibel ist anderer Ansicht. In der Bibel steht zum Beispiel der Hebräerbrief. Und der Schreiber des Hebräerbriefs hat seinen Lesern ein ganzes Kapitel lang ausführlich die Vorbilder des Glaubens aus dem Alten Testament vor die Augen gemalt. Ich hoffe, Sie kennen das Kapitel Hebräer 11. Und der Schreiber des Hebräerbriefs schließt diesen Blick auf die Väter und Mütter des Glaubens der Vergangenheit mit dem Wort: Ihr Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach. Die Bibel ist also der Ansicht, dass es sehr gut sei, diese Glaubensvorbilder der Vergangenheit anzusehen. Meinen Sie, hat die Frau recht oder wer hat recht? Sehen Sie, in allen pädagogischen Konferenzen oder ähnlichen Instituten, Akademien und so weiter, da wird unaufhörlich darüber geklagt, dass unsere Zeit keine Leitbilder habe. Man sagt dann gern, die Jugend hat keine Leitbilder, dass die Alten noch viel verrotteter sind, darüber spricht man nicht gerne, nicht? Denn die reden das. Aber de facto ist es so, dass die ganze Zeit keine Leitbilder hatte, seit Vorbilder, Persönlichkeiten, nach denen man sich ausrichten könnte. Oder meinen Sie, macht mal eure Ohren zu, ihr Eltern, dass Sie so sind, dass Sie sagen können, nach uns können unsere Kinder sich orientieren? Nicht, es fehlen die Leitbilder. Unsere Jugend hat so schrecklich viel Charakterlosigkeit erlebt, dass es fast nicht tragbar ist. Und darum glaube ich, dass es gar keine besseren Leitbilder gibt als die Männer und Frauen der Bibel. Da werden Menschen gezeigt, mit Fleisch und Blut, mit ihren Fehlern, wie wir. Aber Menschen, an denen Gott etwas, vielleicht mal zu sagen, zur Charakterbildung tun konnte. Doch die biblischen Leute, die sind rechte Leitbilder, und darum tun wir gut, die Väter und Mütter des Glaubens in der Kirchengeschichte und namentlich in der Bibel anzusehen. Es ist sehr nutzlos, bloß in der Gegenwart rumzupaddeln. Es wäre sehr gut, wenn wir mehr in die Geschichte schauten, auch in die Geschichte der Christenheit und Kirche. Und sehen Sie, darum geniere ich mich also nicht, wenn ich hier in einem Jugendgottesdienst einen Mann wie den Philippus bespreche. Die regelmäßig kommen, die wissen, dass wir alles, was von Philippus zu sagen ist, miteinander betrachtet haben. Und jetzt habe ich am Schluss noch mal so eine Art so Ehrenlese, wissen, was übrig geblieben ist, was auch noch gesagt werden muss. Ich möchte es überschreiben, einiges aus dem Leben eines Jesusjüngers. Einiges aus dem Leben eines Jesusjüngers. Ich habe wie üblich drei Teile. Das ist eine Beschränkung, denn man hätte gerne sechse, aber ich will mich an die Dreier halten. Einiges aus dem Leben eines Jesusjüngers. Erstens, vom Philipp zum Theophil. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich werde das erklären. Vom Philipp zum Theophil. Sehen Sie, dieser Mann Philippus, oder wie wir sagen, Philipp, der stammte aus dem nördlichen Teil des Volkes Israel, aus Galiläa. Da oben im Norden, da mischten sich schon sehr stark heidnische, oder wir das nennen, hellenistische Elemente unter Israel. Und wir spüren die hellenistischen Einflüsse in dem griechischen Namen dieses Mannes. Alle anderen Apostel haben hebräische Namen, bis auf zwei. Unter denen ist der Philippus, der nicht einen hebräischen Namen hat, sondern einen griechischen Namen. Ein Zeichen, wie stark in seiner Heimat diese hellenistische Welt zu Hause war. Er heißt Philippus und das heißt zu Deutsch Pferdefreund. Also Tielemann, das ist ein Philippus, nicht wahr? Der Freund der Pferde. Nun würde mich natürlich schrecklich interessieren, wieso der Mann den Namen Philippus bekommen hat. Kann man drüber nachdenken. Vielleicht, damals kriegten die Kinder nicht ohne weiteres den Namen bei der Geburt oder bei der Taufe. Sie kriegten im Laufe des Lebens, wir kriegen ja im Laufe des Lebens hier im Weihglaus auch ab und zu Namen. Nicht PP bin ich nicht ursprünglich getauft worden. Oder hier ist dann der Käse und so, das sind Namen, die man später kriegt. Vielleicht war der Philippus als junger Mann ein besonderer Pferdenacht, das ist durchaus möglich. Und darum nannte man ihn Pferdefreund. Da hat er ein hübsches, elegantes Hobby gehabt. Reiten ist schon eine schöne Sache. Vielleicht aber hat ihn sein Vater auch Philippus genannt. In Erinnerung an den großen Mazedonierkönig Philippus. Sehen Sie, das Bild dieses Mazedonierkönigs Philippus spukte sehr stark in der damaligen hellenistischen Welt, trotzdem er schon 300 Jahre tot war. Philippus war ein König, der sein kleines Ländchen aus geringen Anfängen zu großer Macht gebracht hatte, dass sein Sohn Alexander der Große kurze Zeit Mazedonien zum Weltreich machte. Vielleicht hat der Vater den jungen Philippus genannt, so mit dem Gedanken, hoffentlich wirst du auch mal, der du aus kleinen Verhältnissen kommst, ein großer und mächtiger Mann. Wenn nicht gleich König, aber dann vielleicht der Oberpostsekretär oder so etwas ganz Bedeutendes. Vielleicht, aber meine Freunde, hat der Philippus den Namen einfach gekriegt, weil es ein Modenamen war. Man kann das ja heute nicht wahr, ein Jahrgang heißen alle Mädels Ingrid und alle Jungs Karl-Heinz, nicht? Und dann kommt so der Jahrgang mit Klaus und es gibt so Modenamen, nicht? Vielleicht hießen sie damals alle, wie bei uns Karl-Heinz, eben Philippus. Sei ihm, wie ihm wolle. So ein schöner Satz. Sei ihm, wie ihm wolle. Eins kann ich sagen, der Name passte nicht. Weder so, noch so, noch so. Philippus ist nicht berühmt geworden als Turnierreiter. Da hören wir nichts. Er ist auch nicht ein Machtmensch geworden in der Welt, im Bedeutenden. Er war aber auch nicht ein Mann, der mit der Mole lief und mit dem großen Haufen. Aus welchen Gründen der Mann auch Philippus hieß, der Name passt nicht. Der Name passt nicht. Jedenfalls im Moment, wo wir Philippus kennenlernen, von da passt er nicht mehr. Und sehen Sie, ich habe mich umgeschaut und den griechischen Namen des Neuen Testaments, ob ich nicht einen Namen fände, der passte. Und da geriet ich auf den Namen Theophilus. Das heißt Freund Gottes. Ach, dieser Pferdefreund ist vielmehr ein Gottesfreund geworden. Der Name Philippus passt nicht mehr gut, aber Theophilus würde gut passen. Nicht mehr Pferdefreund, sondern Gottesfreund. Ich muss jetzt im Moment was einschieben. Sehen Sie, wir haben meistens auch Namen, die nicht passen. Es geht uns, hörte ich neulich, wie jenem Strolch, den einer fragte, wie heißen Sie denn? Da sagt er, ich heiße Eugen. Eugen heißt hoch wohlgeboren. Das passt für einen Strolch wundervoll, nicht wahr? So geht's meistens mit unseren Namen, sie passen nicht richtig. Wir haben sie irgendwann gekriegt, ich wurde Wilhelm genannt, weil damals der alte Kaiser Wilhelm so beliebt war, nicht? Und da hießen alle Jungs eben Wilhelm, aber was habe ich mit dem alten Kaiser zu tun? Ich mein Schnurrbart habe ich. Es wäre geradezu, verstehen Sie, eine amüsante Aufgabe, mal die Namen nachzugehen, die Bedeutung zu erforschen und sich totzulachen darüber, wie wenig sie passen. Nicht? Und auch auf dem tiefsten nicht passen. Ich kenne einen, der heißt Kühn und ist immer eine erschrockene und schüchterne Seele. Und sehen Sie, darum hat es mich immer sehr interessiert, dass im Neuen Testament der Herr Jesus sagt, wer überwindet, dem will ich geben einen weißen Stein und darauf einen neuen Namen. Ich möchte zu denen gehören, denen ihr Erlöser in der neuen Welt einen neuen Namen gibt. Das gehört zu den Wirklichkeiten der neuen Welt. Des Seligwerdens, vom im Himmel kommt, das Alte ist vergangen. Ein neuer Name. Sehen Sie, in der Hölle kriegt man keinen neuen Namen. Da behält man seinen Namen in alle Ewigkeit. Mit seinen Befleckungen und seinen Nöten bleibt der Name zum Zeichen, dass im Leben sich nie etwas entscheidend geändert hat. In der Hölle trägt man seinen alten Namen in alle Ewigkeit. Du bist immer derselbe geblieben. Du hast nie etwas von der neuen Kurve erlebt. Du hast nie etwas erfahren von Wiedergeburt. Zum Zeichen, dass sich nie etwas Entscheidendes geändert hat. Meine Freunde, beim Philippus hat sich etwas entscheidend geändert von Moment an, als ihm Jesus begegnete und sagte, folge mir nach. Entscheidende Änderung, völlig neue Richtung seines Lebens. Sehen Sie, Christentum heißt bei uns, dass man sein gottloses Leben, sein selbstsüchtiges, verlogenes Leben ein bisschen religiös anstreicht. Das ist ein Irrtum. Von solchen Christen wird die Verdammnis einmal wimmeln. Sondern Philippus hat es richtig, als ihm Jesus begegnet, kommt eine ganz neue Lebensrichtung. Und dazu ist der Sohn Gottes aus der anderen Welt gekommen. Dazu ist er am Kreuz gestorben. Und da ist er auferstanden. Und dazu ruft er uns. Und darum arbeitet er durch seinen Geist an uns, dass unser Leben diese neue Richtung bekommt. Dass sich etwas entscheidend ändert. Entscheidend ändert. Ich habe mir überlegt, wie ich Ihnen das ganz kurz sagen könnte, worin die neue Lebensrichtung besteht. Und lassen Sie mich so sagen. Wenn im Alten Testament der hohe Priester ins Heiligtum ging, dann trug er einen Turban, auf dem war ein schmaler Goldreifen, ein Diadem befestigt. Und in diesen Goldstreifen war eingraviert die drei Wörtlein Kadosh le Yahweh, heilig dem Herrn, beschlagnahmt für Gott, geheiligt Yahweh, heilig dem Herrn. Und nun sagt die Bibel zu der neutestamentlichen Gemeinde, Gott hat uns durch Jesus zu Priestern gemacht. Tolles Wort. Das ist die neue Lebensrichtung, das unsichtbar über unserem Leben steht, geheiligt dem Herrn. Ich gehöre jetzt ihm, nicht mehr mir, nicht mehr Menschen, nicht mehr dem Teufel, nicht mehr der Welt, geheiligt dem Herrn. Das ist die entscheidende neue Lebensrichtung. Und sehen Sie, beim Philippus war durch die Begegnung mit Jesus diese neue Richtung gekommen, geheiligt dem Herrn. Und das darf uns geschehen. Ach, meine Freunde, es geht nicht um Dogmatik und nicht an Anschauung oder was, sondern darum, unser Leben, das bekommt geheiligt dem Herrn. Beim Philippus war es geschehen. Aus dem Philippus waren Theophilus geworden, aus dem Pferdefreund ein Freund Gottes. Die entscheidende Wendung unseres Lebens steht vielen unter uns noch bevor. Gott möge es geben, dass sie damit nicht warten, bis die Zeit der Gnade abgelaufen ist. Lassen Sie mich ein zweites sagen. Einiges aus dem Leben eines Jesus-Jüngers. Vom Philipp zum Theophil. Zweitens, ein Brand aus dem Feuer gerettet. Ich habe natürlich ein bisschen Mitleid mit Ihnen bei dieser ungeheuren Hitze hier, aber gebe Gott, dass, ich weiß nicht, da stimmt irgendwas nicht hier, bei mir stimmt das nie, aber viel wichtiger ist, dass wir den Heiligen Geist haben und Gottes Wort richtig hören. Ein Brand aus dem Feuer gerettet, möchte ich zweite überschreiben. Also er war, heißt hier, aus Bethsaida. Bethsaida, das heißt zu Deutsch Stadt der Fischer oder Stadt der Jäger. Und das erzählt mir eine ganze Menge. Bethsaida war lieblich gelagert zwischen dem herrlichen großen See Genezareth und den Bergen. Die Berge waren damals in Israel noch bewaldet und wildreich. Es war die Stadt der Jäger. Und der See gab den Fischern reiche Nahrung. Es war Bethsaida eine reich und gesegnet und hübsch und schöne Stadt. Wenn man durchs Ruhrgebiet fährt, nicht? Ich bin gerne im Ruhrgebiet, aber ich denke von da aus an Bethsaida, denke ich, wäre auch ganz schön, in so einer Stadt zu leben. Da war der Philippus her. Aber über dieser lieblichen Stadt Bethsaida hing eine dunkle Wolke, die niemand sehen wollte. Die Wolke der Verwerfung Gottes. Also hören Sie, Jesus, der es ja wissen muss, der hat von dieser lieblichen Stadt Bethsaida einmal ein schauerliches Wort gesagt. Weh dir, Bethsaida, wären solche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten vor Zeiten in Sack und Asche Buße getan. Du wirst in die Hölle hinuntergestoßen werden. Wahrlich, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am jüngsten Gericht, denn dir Bethsaida. Sehen Sie, es waren in Bethsaida sehr große Dinge geschehen. Da hatte der Herr Jesus zuerst einen Blinden geheilt. Das ist eine wundervolle Geschichte, wie den beiseite ihm die Augen auftut. Und dann strömt bei Bethsaida, es wird immer wieder erzählt, das Volk zusammen mit ihren Elend. Und sie erleben Jesu Barmherzigkeiten. Bei Bethsaida hält er seine größten Predigten. In der Nähe von Bethsaida findet die Speisung der 5000 statt, wo er mit wenigen die vielen satt macht. Mit wenigen die vielen satt macht. Während solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen. War großes Geschehen in Bethsaida. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit als Sohn Gottes. Und die Menschen veränderten sich nicht. Sie verstockten ihr Herz. Sie blieben in ihren heidnischen Sünden oder in ihrer harten Selbstgerechtigkeit. Ich glaube an Gott, ich brauche kein Heiland. Der gute Hirte rief, aber sie blieben auf ihren Irrwegen. Gott klopfte durch Jesus an, aber die Türen der Herzen blieben zu. Wovon rede ich eigentlich? Rede ich von Bethsaida oder von Essen? Ich glaube, ich rede von Essen. Es gibt wenig Städte, wo Gott so viel getan hat. Seit der Reformation ist hier in Essen immer wieder das Kreuz Jesu gewaltig aufgerichtet worden. Essen hat große und gewaltige Evangelisationen erlebt. Essen hat im Jahrhundertwende eine gewaltige Erweckung erlebt. Bis in die Gegenwart hinein, die immer wieder mächtig gerufen worden. Wären solche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, sie hätten vor Zeit in Sack und Asche Buße getan. Nun haben sie den Eindruck, dass in Essen sehr viele sind, die umkehren. So ein erschreckendes Wort, dass der Herr Jesus sagt, du wirst in die Hölle hinuntergestoßen werden. Ich bitte Sie, nehmen Sie das nicht als eine Metapher, nehmen Sie es bitte ganz ernst. Jesus spricht keine Übertreibungen. Wir übertreiben, aber Jesus nicht. Wenn er sagt, du wirst in die Hölle hinuntergestoßen werden, dann meint er Hölle. Als ich bei meinen großen Evangelisationen in Kiel jetzt das Wort Hölle mal sagte, kamen nachher eine Menge Menschen und sagten, wie stellen sich die Hölle vor? Ich sagte, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nur dies, dass heute Morgen eine Menge Leute Tennis spielen, reiten, rausfahren und Gott nicht wollen. Und sie dürfen ihn in Ewigkeit los sein, weil er sich niemand aufdrängt. In der Hölle darfst du stundenlang sonntagmorgens Sport treiben. Du darfst gottlos sein, du darfst aber nichts anderes mehr sein. Er bietet dir Hand zum Frieden nicht mehr. Da ist keine Evangeliumspredigt. Da wird das Wort vom Kreuz nicht mehr gesagt. In der Hölle weiß man nichts vom Frieden, der höher ist als alle von uns. Das ist eins, was man der Hölle weiß. Dass die völlige Welt ohne Gott ist. Nehmen wir sehr ernst, was Jesus hier sagt. Armes Bethsaida, du wirst in die Hölle hinuntergestoßen werden. Und aus dieser Stadt werden nun drei Männer herausgerissen. Andreas, Petrus und Philippus. Aus einer ganzen Stadt drei Mann. Unser Philippus. Sehen Sie, im Propheten Sacharja steht mal ein wundervolles Wort von dem hohen Priester Josua. Er ist wie ein Brand aus dem Feuer errettet. So heißt es wirklich. Ist er nicht ein Brand aus dem Feuer errettet? Philippus ist aus der von Gott bereits verurteilten Stadt, wie ein Brand aus dem Feuer gerettet. Meine Freunde, das ist ein wunderbares Bild, wie nur die Bibel solche Bilder bieten kann. Stellen Sie sich vor, da ist also Krieg und Plünderer haben ein Schloss überfallen und zünden im Schloss auf ein Feuer an und werfen nur alles rein, was brennt, Möbel, alles mögliche. Auf einmal sieht einer, wie da ein kostbares Gemälde reingeworfen wird. Fängt schon Feuer, er packt und reißt heraus, ist angesenkt. Aber wie ein Brand aus dem Feuer gerettet. So ist Philippus aus Bethsaida gerettet. Und jetzt will ich Ihnen sagen, darum geht's tatsächlich bei Jesus. Nicht um ein bisschen Weihrauch und Religion. Um Errettung von der tiefen Hölle. Das hörten wir im Psalm 86. Du hast mich errettet von der tiefen Hölle. Es geht um eine ernste Sache, wenn der Sohn Gottes auf Golgatha stirbt. Ein Brand aus dem Feuer errettet. Philippus, was ist dir geschehen? Und nun ist mir, als höre ich die Stimme meiner heimgegangenen Mutter, die uns Kinder oft einfach so ermahnte: Kinder, seht zu, dass ihr nicht mit der Welt ewig verloren geht. Das ist mir tief eingeprägt. Kinder, seht zu, dass ihr nicht mit der Welt ewig verloren geht. Und im Blick auf dieses gerettete Reich, auf dieses Reich der Geretteten, das Reich Gottes, haben unsere Väter gebetet: Kommen viele nicht hinein, lasst wieder wenig sein. Jungs, macht euch los von der Masse, aber seht zu, dass ihr selig werdet. Kommen viele nicht hinein, dann lasst mich unter wenig sein. Habt den Mut, dann den Weg, den schmalen Weg zu leben, allein zu gehen, wie Philippus und Petrus und Andreas. Drei Männer gegen den Strom, auf dem Weg zum Leben. Ach, im Leben, mit Jesus. Jesus sagt, ich bin das Leben. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Einiges aus dem Leben eines Jesus-Jüngers. Vom Philippus zum Theophilus, ein Brand aus dem Feuer gerettet. Und lass mich zum Schluss noch das sagen: Unberühmt und doch Werkzeug Gottes. Der Philippus steht nicht in den Büchern der Weltgeschichte wie sein großer Namensvetter, der König Philippus von Mazedonien. Der Philippus steht nicht mal in den Büchern der Kirchengeschichte groß wie der Petrus, nicht mit Petrus, Motzbohai bis zum heutigen Tag. Aber wer spricht schon von Philippus? Wir wissen schrecklich wenig, jämmerlich wenig von ihm. Sehen Sie, in der Apostelgeschichte kommt Philippus vor, bei der Geschichte mit dem Kämmer aus dem Mohrenlande. Das war ein anderer. Das war Diakon Philippus. Was in der Apostelgeschichte kommt, da ist Philippus nicht mehr bei. Es gibt nur ein Gerücht, dass er in Kleinasien, in Phrygien missioniert habe und dann den Märtyrertod gestorben sei. Aber auch das ist ein Gerücht. Wir wissen einfach nicht. Ein unberühmter Mann. Und doch gesegnet. Woher ich das weiß, das muss ich eben noch kurz sagen. Sehen Sie, es gibt eine Szene in der Bibel, die muss ich noch erwähnen, wenn ich mit Philippus rund predigen will. Eine unerhörte Szene, die fängt so an: Die Feinde Jesu wurden unsinnig vor Zorn, überlegten, wie sie ihn töteten. Und als Antwort geht Jesus eine Nacht auf einen Berg ganz allein und er bittet vom Vater seine Apostel. Und als es Morgen wird, geht er auf einen Berg und ruft die 12 mit Namen und sagt ihnen, dass sie seine Gesandten, Gesandte des Reiches Gottes sein sollen. Wissen Sie, wie das Deutsche Reich gegründet wurde? In Versailles, während die Kanonen vor Paris donnerten im Jahr 1870, nicht? So wird hier gleichsam das Apostolat begründet, während die Feinde unsinnig sind, überlegen, wie sie ihn töten. Eine erhabene Stunde. Er rief sie und setzte sie zu Aposteln. Und da wird gesagt, unter diesen 12 ist Philippus. Und wenn Jesus einen Menschen ruft und zum Segen setzt, dann ist er zum Segen gesetzt. Können Sie sich darauf verlassen. Und wenn die Welt keine Notiz davon nimmt, dann nehmen die Bücher Gottes umso mehr davon Notiz. Und damit stehen wir vor einer sehr wichtigen Frage, nämlich der Jüngeren. Mir scheint es sehr viel mehr zu sein, ob ich in der Welt was werde, ein Segen Gottes sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ein Segen der Erquickung für seine Umwelt. Ihr seht alle unter der Peitsche, was werden, ist gut. Ich wünsche euch alle, dass ihr Generaldirektoren werdet, von mir aus. Aber ihr habt nur ein Leben. Und man könnte am Ende zu wenig geworden sein. Das Lebensinhalt, dass ich mich von Jesus zum Segen setzen lasse für meine Umwelt. Seht zu, wie ihr euer Leben hinbringt. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du einem Leben einen völlig neuen Inhalt, völlig neue Richtung, völlig neues Heil geben kannst. O Herr, lass uns doch nicht leer ausgehen. Lass uns dabei sein. Herr, wir sind so abhängig von der Umwelt. Lass uns da abhängig werden von dir und deiner Wahrheit. Amen.